Morgen, Anne.
Morgen, Maja. Wie geht's dir?
Gut, tatsächlich.
Ja.
Wir hatten ja letzte Woche Freitag hier den Live-Podcast in der Taz-Kantine.
Mhm.
Und es war, würde ich mal behaupten, für uns beide sehr stressig und
ja,
viel zu planen. Und ich persönlich hatte sehr Angst davor. aber jetzt ist es vorbei, jetzt geht's mir gut. Und es war sogar gut.
Ja, ich fand's auch, davor war ich irgendwie die ganze Zeit wirklich sehr gechillt, weil ich irgendwie so war, es geht nicht um mich.
Ja, du hast mich damit voll gerettet, irgendwie mit diesem gechillten Mindset.
Ich hatte so eine halbe Stunde, bevor ich losgehen musste, nochmal ein Gespräch mit einer Freundin auf dem Balkon und die war so nochmal so sehr so reassuring, es wird alles gut, es geht nicht um dich, weil wir haben 4 Leute interviewt. Ich weiß nicht, also ich fand, das lief super smooth dann am Ende. Es war so ein bisschen dadurch, dass die Verantwortung auf uns lag, war es so sehr crazy, weil ich war in der Woche davor, war ich bei der Geno-Versammlung auch auf der Bühne und da war es halt so, dass unsere Chefin Gemma mich und 2 andere, die bei der Sonderbeilage von der Taz halt mitgewirkt haben im Rahmen von den Landtagswahlen, die wurden dann halt mit mir interviewt. Und das war andererseits mehr anstrengend, weil es ja dann wirklich um mich ging und ich Sachen beantworten musste. Andererseits lag so nicht die Verantwortung von so der Leitung auf mir.
Von dem Gespräch, Leitung und so alles andere. So am Ende war ja niemand mehr von der Stiftung außer uns da.
Ja, wir waren,
dann die Ansprechperson, so wie es mit dem Abbau und alles.
Voll. Und das war sehr so, puh. Ich bin erwachsen und irgendwie, keine Ahnung, war es eine coole Erfahrung, also eine sehr lehrreiche Erfahrung und ich finde es crazy, dass wir das überhaupt machen durften.
Ja, und was ich richtig crazy finde, ist, dass wir ausverkauft waren.
Ja, das war das Wildeste.
Ja.
Wir haben uns tatsächlich 2 Tage vorher Sorgen gemacht, wir waren so, es kommt keiner.
Ja.
Und dann haben wir am nächsten Tag nochmal in dieses Reservierungssystem geguckt und es war komplett ausverkauft. Ja, danke auf jeden Fall, dass ihr gekommen seid. Das ist wirklich verrückt. Also ich weiß nicht, wer mir das gesagt hat danach, aber wir haben ja mal eine Folge gemacht, wo wir über so negative Kommentare und dann haben wir darüber geredet, dass irgendjemand mal meinte, eure Stimmen nerven so.
Ja, regelmäßig. Bis heute sagen die Leute das.
Ja, ich weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand kam danach zu mir und meinte, eure Stimmen sind so toll.
Wirklich?
Man hört euch richtig gerne zu.
Toll.
Sehr
toll.
Ja, da war ich so, Dankeschön.
Das süß.
Ja, nee, es war ein sehr cooler Abend. Also auf jeden Fall nochmal danke, dass ihr alle gekommen seid. Dass ihr hoffentlich Spaß hattet.
Und natürlich auch danke an die Leute, die mit uns gesprochen haben, von Juris Celebrity Collective und Staub zu Glitzer.
Absolut.
Die haben uns da gecarried.
Auf jeden Fall. Also genau, es ging nicht um uns, es ging auf jeden Fall um die. Und falls ihr nicht da wart, weil ihr nicht aus Berlin kommt oder einfach nicht konntet, weil ihr
vielleicht im Urlaub wart. Das hatte ja jemand geschrieben, das war so süß.
Ja, stimmt, das wollte ich sogar noch extra erwähnen. Ich habe so eine mega süße Nachricht bekommen über Instagram, wo eine Person, ich glaube, sie hieß Kathi. Sie hatte gefragt, ob das nochmal auf Spotify kommt, das Gespräch. Kathi, for you und für alle, die nicht da waren und sich das irgendwie nochmal geben wollen. Jetzt kommt im Anschluss das Interview, das wir geführt haben mit Jewish Solidarity Collective und Stopp zu Glitzer Kollektiv.
Aber tatsächlich nehmen wir jetzt gerade am Montag, den
23.
auf und gestern waren ja die Landtagswahlen in Brandenburg.
Ja.
Schon wieder Landtagswahlen.
Aber das war es jetzt auch erstmal mit den Landtagswahlen.
Ja, hast du Gefühle, Gedanken dazu?
Ich habe Gefühle, Gedanken dazu.
Okay, hau raus.
Ich bin natürlich erstmal ganz froh, dass die AfD nicht gewonnen hat. Einfach, weil sie es schon in Thüringen und in Sachsen getan hat. Und es ist ganz refreshing, dass sie jetzt nicht gewonnen hat, wenn auch sehr knapp. Also ich glaube, es waren 29% für die AfD.
Ja, und 32%, glaube ich, bei der SPD.
Richtig. Aber ich finde, es macht trotzdem was aus. Und ich glaube dann, also es war SPD, AfD, BSW,
CDU.
Ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, ich bin jetzt kein Fan von der BSW. Auf gar keinen Fall so. Ich finde es aber krass, dass sie wirklich vor der CDU auch abgeschnitten hat irgendwie.
Ja, das finde ich aber gar nicht so überraschend tatsächlich.
Ich finde es spannend einfach, dass das sich so entwickelt irgendwie. Ich finde auch so überraschend ist einfach nicht das richtige Wort für diese Landtagswahl.
Nee.
Nichts davon ist überraschend.
Nee. Ich finde es auch irgendwie so krass, dass also die CDU und SPD zusammen, die haben ja irgendwie so 3 Prozentpunkte mehr oder nicht mal so 2 oder 1, weiß nicht, ganz, ganz wenig nur mehr als BSW und AfD zusammen.
Ja.
Eigentlich ist es fast 50-50.
Ja, grundsätzlich erstmal ein gutes Ergebnis, I guess so. Bin, glaube ich, trotzdem einfach so ein bisschen, wir müssen was tun. Aber das ist so dieses, wir müssen was tun. Alle sagen, wir müssen was tun und das wird eigentlich
nichts getan. Ja, das kann ich nicht mehr hören. Ja. Ein Satz, den ich auch, sorry, aber nicht mehr hören kann, ist, wir dürfen nicht mehr über die Leute im Osten reden, müssen mit den Leuten im Osten reden. Oder allgemein irgendwie dieser Satz, wir können nicht mehr über die Leute reden, müssen mit ihnen reden. Da denke ich mir so, ja, dann mach halt. Also irgendwie dieser Satz, irgendwie das ist dann auch schon eine Zeitverschwendung fast, dieser Satz,
finde ich. Ich finde auch, es gab so, bei der Geno-Versammlung, wo ich war, ging es halt irgendwie auch darüber, mit wie man halt mit den Leuten spricht. Wie kommt man in diese Dialoge? Wie verhindert man vielleicht, dass jemand AfD wählt? So, kann man das überhaupt? Kann man die Leute umstimmen? Was ist so der Sinn irgendwie? Und ich glaube, das ist so ein bisschen was irgendwie, wenn darüber gesprochen wird, habe ich das Gefühl, dass so oft erwartet wird, dass irgendjemand das tut. So. Mhm. Aber man fühlt sich selber nicht so in der Verantwortung.
Ja, ich finde auch dieser Satz, wir müssen aufhören, über sie zu sprechen, sondern mit ihnen. Das ist irgendwie Teil davon.
Genau.
Irgendwie, weil so, das ist einfach so ein Ruf in den Raum, so, ja, Leute, sprecht mit den Menschen
raus.
Nämlich so, ja, dann mach halt. Ja,
mach doch auch, genau. Und es hat halt so, ich finde, dazu zählt auch einfach zum Beispiel, sich mal mit seinen Verwandten auseinanderzusetzen.
Ja.
Also ich stehe jetzt hier irgendwie als Migra-Person und als queere Migra-Person. Und ich glaube, ich würde mich zum Beispiel nicht wohlfühlen, so mit einem so richtig so Baseballschläger-Nazi, mich erstmal auf einen Kaffee zu treffen und dann zu sagen, Mensch, was ist denn los bei dir, Maus? Warum wählst du denn so scheiße? Aber was ich natürlich machen kann, ist, mich zum Beispiel mal mit meinen Eltern oder Großeltern hinzusetzen. Und was ich auch tue, also nicht nur, was ich machen kann, sondern was ich auch regelmäßig tue, ist, mich halt mit meinen Familienmitgliedern hinzusetzen, die entweder zum einen nicht wählen können, weil sie hier halt keine Staatsbürgerschaft haben, also nicht wahlberechtigt sind, aber trotzdem so ein Resentiment haben und sich irgendwie unwohl fühlen oder zumindest das Gefühl haben, sie verstehen, dass es irgendwie rechts wird. Ja, oder halt aktiv irgendwie mit denen zu reden und zu sagen, yo, was macht ihr eigentlich? In meinem Fall ist es jetzt zum Beispiel nicht so, dass meine Familie AfD wählen würde. Ja. Das ist schon klar so. Aber also meine Familie zum Beispiel fand super lange die CDU, war so stabil.
So danke Merkel-mäßig.
So danke Merkel-mäßig, aber ich glaube auch, weil es so einfach immer die CDU gab und es war immer okay, was die CDU gemacht hat. Also so, die waren jetzt nie krass, mega dolle persönlich beeinflusst von irgendwelchen negativen Auswirkungen. Deswegen war es so, naja, haben wir immer so gemacht, machen wir jetzt auch weiterhin so.
Das andere könnte potenziell schlechter sein.
Richtig. Und es ist ja auch so, dass ich das Gefühl, also ich habe das Gefühl, dass die Leute jetzt so sind, boah, seit wir einen SPD-Kanzler haben, seit die CDU nicht mehr so aktiv eine Rolle spielt, seit es jetzt diese Ampelkoalition gibt, ist alles richtig bescheuert. Und das ist ja falsch, weil eigentlich ist es ja so, dass die gerade versuchen, den Müll aufzuräumen, den zum Beispiel die CDU die letzten zig Jahre veranstaltet
hat. Ja, und vor allem sind gerade auch andere Sachen Thema, als die CDU regiert hat. Und die CDU hat da auch nicht alles richtig gemacht.
Absolut.
So. Also wenig.
Das sind halt genau die Gespräche, die man dann führen kann. So. Ja.
Ich finde auch, also gerade so dieses, dass man so bei Verwandten, Bekannten, Nachbarn oder so, dass man da das Gespräch sucht, das muss dann ja nicht immer sein, wähl das und das. Also sollte es eigentlich eher nicht sein, weil niemand möchte bevormundet werden.
Richtig.
Aber ich glaube, gerade bei Leuten, zu denen man eine irgendwie emotionale, nahe Beziehung hat, kann man ja schon eher irgendwie über Bedürfnisse und so sprechen. Und dann kann man sagen so, ey, guck mal, ich würde schon gern noch so irgendwie meine Kinder auch noch 80 werden können und so.
Ja.
Und irgendwie ein bisschen scheiße mit dem Klimawandel.
Ja.
Keine Ahnung, wenn man das seinen Großeltern und so erzählt und aus unserer Großelterngeneration wählen ja schon viele so CDU. Also ich glaube, dass man da mit den richtigen, auch emotionalen Punkten, dass man so über sich selbst und sein Leben spricht und das ist denen ja auch wichtig. Ich glaube, dass man da schon irgendwie ein bisschen was verändern kann.
Und was jetzt auch natürlich wieder ein Punkt ist, so das eine ist mit seinen Eltern und Großeltern reden. Das andere ist, dass auch bei dieser Wahl wieder 32% haben die jungen Menschen zwischen 16 und 24 Jahren nämlich die AfD gewählt. Und dann 19 SPD, 12 BSW. Das finde ich, ist halt auch ein Punkt, den man irgendwie approachen muss. Also ohne so einen leeren Aufruf zu starten, rede mal mit den jungen Leuten. Sondern ja, ich weiß nicht, also was kann man denn da machen? Ich frage mich immer, es liegt halt schon daran, dass man sich so ein bisschen so denkt, es gibt keine Zukunft irgendwie, so wie es gerade läuft.
Also ich habe das Gefühl, dass das Hauptproblem dabei ist erstmal, dass der digitale Raum nicht genug kontrolliert wird.
Ja, voll.
Und dass auch die Schulen nicht genug kontrolliert werden. Mhm. Weil, ich meine, wenn in Brandenburg 29% die AfD gewählt haben, dann haben auch wahrscheinlich etwa 29% der LehrerInnen AfD gewählt. So, lass es meinetwegen ein bisschen weniger sein, immer noch zu viele.
Ja.
Und wenn mir jemand egal in welchem Unterricht, wenn mein Deutschlehrer AfD wählt und alles, was wir behandeln, aus dieser Brille erzählt, dann nehme ich das ja natürlich auf. Also gerade mit 12 Jahren oder so und dann 4 Jahre später wählst du und dann wählst du halt auch AfD.
Voll.
Boah, wie ich jetzt wieder auch so eine leeren Floskeln sage, ne? Aber also ich finde, man muss einfach mehr gucken, woher die Informationen kommen. So.
Ja. Und, man sollte
ja,
mal.
Ja, irgendwer sollte das machen.
Ja.
Nee, aber ich meine ja schon explizite Sachen. So. Ich glaube, dass einfach mehr kontrolliert werden soll.
Ja, ich meine, es kommt auch von woher. Das finde ich ist immer so ein bisschen, man sagt, oh, die jungen Leute, die werden im Netz radikalisiert. Ja, auf jeden Fall. Und daran sollten wir sollten was tun.
Ja, wir sollten was tun.
Ich weiß nicht, wie wir das tun sollten, aber wir sollten es tun.
Ja, aber denke ich mir auch, das ist nicht meine Aufgabe. Also ich kann ja ruhig meckern, das ist ja mein Job.
Ja.
Und ich kann den Leuten die Macht geben, indem ich wähle. Also ich sage, okay, ihr sollt dann das Problem lösen für mich. Aber das Problem zu lösen ist ja nicht meine Aufgabe.
Ich finde auch, es ist zum Beispiel, wenn man Kinder hat, eine Aufgabe, diese zu kontrollieren. Also so, ihr als Eltern sozusagen kümmert euch um eure Kinder.
Aber die Eltern haben ja auch AfD gewählt.
Aber ich finde nicht, dass das immer sein muss tatsächlich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du, selbst wenn deine Eltern nicht AfD wählst, du trotzdem radikalisiert werden kannst im Netz.
Ja klar, aber ich glaube, dass meistens ist es schon...
Aber es gibt trotzdem eine Gruppe, so, die halt durch diesen unkontrollierten Internetzugang oder vielleicht gar nicht erst das Gespräch mit den Eltern. Also zum Beispiel meine Eltern sind zutiefst eigentlich unpolitische Menschen. Und so, ich glaube, die fänden das nicht geil, wenn zum Beispiel meine Geschwister jetzt AfD wählen würden. Aber die würden gar nicht erst auf die Idee kommen, ein Gespräch zu suchen irgendwie mit meinen Geschwistern und zu fragen, was guckt ihr euch eigentlich im Netz an? So, werdet ihr da irgendwie mit so AfD-Inhalten zugespammt?
Einmal, da war ich so 16 oder so, ich habe angefangen zu weinen. Ich habe meinen Vater angeschrien und wirklich gebettelt, dass er meinem Bruder verbieten soll, Online-Spiele zu spielen und sich Let's Plays anzuschauen. Weil ich meinte, das ist der Anfang der Alt-Right-Pipeline.
It kind of
is. Und ich war meine Zeit voraus damit erstens. Ja, wenn eure Kinder Online-Spiele spielen, dann passt wirklich auf.
Ich glaube auch, es ist so ein bisschen, also ja, du wirst halt geinfluenced und du wirst geinfluenced durch alles Mögliche. Also ich werde jeden Tag geinfluenced. Allein wenn Leute irgendwie, wenn ich die App öffne und dann ist irgendjemand so, boah, ich habe dieses fucking neue, keine Ahnung, Lipgloss ausprobiert bei DM, geh und hol und ich bin so,
ich brauche das jetzt sofort.
So funktioniert es halt irgendwie. Du siehst, das wird dir irgendwie vorgelebt. Es findet Zustimmung durch Likes, dadurch, dass es überhaupt dich in deiner Timeline erwischt irgendwie. Und dann denkst du dir, okay, es muss irgendwie stimmen. Diese Leute sind cool, meine Eltern sind zum Beispiel uncool. So.
Ja.
Und dann ist es schon irgendwie eine Beeinflussung, die auch so irgendwie mit so, ich weiß nicht, ich bin ja immer so ein Mensch, ich muss so ein bisschen, glaube ich, manchmal aufpassen mit meinem Männerhass, habe ich das Gefühl.
Nee, du musst da nicht aufpassen.
Ja, oder vielleicht nicht aufpassen, aber manchmal denke ich mir so, puh, ich glaube, ich bin schon ziemlich verbittert. Ich finde so in diesen radikalisierten Bubbles, in diesen Let's-Player-Bubbles, in diesen Bubbles, aber so.
Oh, ich hasse das Wort auch.
Ich finde es ganz schlimm, in diesen Orten oder in Netzwerken, keine Ahnung, Mann. Es ist schon irgendwie so krass, dass es wirklich so sehr männlich gerichtet ist.
Nicht so krass eigentlich.
Was genau meinst du jetzt?
Dass es so auf Männer zugeschnitten ist.
Nee, es ist nicht krass, dass es auf Männer zugeschnitten ist, aber das ist genau das, wo mein Männerhass herkommt.
Ach so.
Warum sind es immer Männer? Also sowas, also warum sind diese Spaces so von Männer für Männer?
Ja,
ich will nicht sagen, dass wir so Girlboss-mäßig mehr Frauen sollten rechts sein. Auf keinen Fall. Eher in die andere Richtung.
Ich meine, also es ist ja schon klar, dass, weil wenn die Männer von den Strukturen profitieren, dass sie
voll
keinen Bock haben,
ich check schon so Patriarchat und so,
ja.
Aber ich hasse es einfach.
Ja,
ich finde es ganz, ganz schlimm. Ich finde es wirklich einfach ganz, ganz schlimm. Ich glaube, wenn man irgendwie darüber redet, oh mein Gott, das Internet ist so rechts, dann denkt man irgendwie daran, dass jetzt Maximilian Krah bei dir auf die so fucking Timeline klopft und irgendwie so ist, wähl mal AfD.
Ja, den habe ich eh blockiert.
Aber ich glaube, es sind auch so Sachen wie zum Beispiel Tradwife-Content oder
ja,
so.
Ja klar, das fängt ja immer langsam an. Also,
voll.
Das ist ja so wie das mit den Let's Plays zum Beispiel funktioniert, dann fängt das an mit irgendwelchen harmlosen Witzen und dann Algorithmen funktionieren ja so, die wollen dich ja so reinsaugen, das heißt, die zeigen dir immer extremere Sachen an und so.
Voll.
Und was dann ein harmloser Witz ist, endet nicht mit einem harmlosen Witz. So.
Ja.
Zudem, dass ich Maximilian Krah blockiert habe,
mhm.
Das würde ich actually allen Menschen empfehlen, wenn es, also nicht mal aus so einer damit es euch besser geht und ihr nur Wohlfühl-Content auf der Timeline habt. Nicht aus diesem Motiv, sondern mit jeder Split-Second, also gerade bei so Doomscrolling-basierten Plattformen wie so Instagram oder TikTok oder so, wo du nicht aussuchen kannst, welches Video als nächstes kommt, dann scrollst du und bist schon auf dem Video von Maximilian Krau und damit hast du ihm schon einen Aufruf gegeben und dann denkst du noch so, oh, welche Nazis haben da jetzt kommentiert? Dann gehst du in die Kommentare und dann liest du dir das durch und dann hast du ihm 20 Sekunden
Interaktion
gegeben. Ja, genau. Ja. Das ist natürlich alles von Vorteil für ihn. Das heißt, blockiert diese Leute einfach alle, sonst helft ihr denen.
Ich bin vielleicht auch einfach zu soft oder so, aber wenn ich manchmal mit meinem Bruder rede, der, again, sehr korrekt, sehr cool, liebe meinen Bruder, so. Aber er hat schon so eine sehr, wir sind wirklich so, wie so diese hässlichen alten Aufteilungen von so Männer denken und Frauen fühlen irgendwie so. Und er ist sehr so, wenn er es nicht rational nachempfinden kann, wenn er da keine Strukturen drin erkennt, warum irgendwas Sinn ergibt, sondern das eine gefühlsbasierte Unterhaltung ist, dann so kann er da gar nicht drauf eingehen irgendwie. Und ich finde, das macht das, glaube ich, schwierig. Und ich würde jetzt mal eine steile These aufstellen und sagen, dass viele Männer oder junge Männer oder Jungs eine ähnliche Voraussetzung haben wie mein Bruder, dass es so sehr ist, so wenn ich das selber nicht experienced habe, wenn ich das nur aus Geschichten höre, wie zum Beispiel Diskriminierung passiert oder dass irgendwie Frauen benachteiligt werden oder so, dann kann ich das nicht nachempfinden und dann juckt es mich auch nicht.
Ja, so das ganz. Ist mein Hauptproblem mit Männern.
Ja, und das ist halt immer so ein bisschen, das macht es so ein bisschen schwierig, weil manchmal unterhalten wir uns und dann ist ja so, ja, was sind deine Quellen? Und ich bin so, meine Quellen sind, dass ich literally das erlebt habe, so.
Ich checke, aber ich habe deswegen tatsächlich aktiv angefangen, so Sachen teilweise auswendig zu lernen, irgendwelche Zahlen und weil die haben dann nie irgendeine Zahl, mit der sie um die Ecke kommen können. Und es sind auch teilweise nicht mal irgendwie, ich hatte im Urlaub letztens ein Gespräch, wir haben über Kriminalität einfach gesprochen und dann ging es um Morde. Dann meinte ein Freund von uns am Urlaub so, nee, es gibt doch irgendwie so vielleicht 100 Morde im Jahr in Deutschland. Und dann war ich so,
es gibt schon mehr Femizide.
Ja, genau. Als das. Ich war so irgendwie gar nicht. Also der wusste das halt einfach nicht. Und also man kann ja auch nicht alles wissen. Und ich musste dem dann auch nichts beweisen mit irgendwelchen Zahlen und so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dann viele solche Momente gibt, in denen man dann schon explizite Zahlen irgendwie braucht, damit die Leute einem glauben. Es ist scheiße, dass die Leute einem sonst einfach nicht glauben. Es ist irgendwie auch eine praktische Waffe, dann die Zahlen zu haben. Also
voll. Also es gibt auf jeden Fall, du brauchst für Sachen Quellen. Du kannst nicht anklagend sein, sozusagen, ohne Backup. Aber in manchen Sachen ist das ja zum Beispiel schwierig. Ich finde, das klassische Beispiel ist so ein bisschen krass so, aber so wie viele Sexualdelikte vor Gericht einfach nicht anerkannt oder irgendwie verfolgt werden können, weil es halt keine Beweislage gibt, weil es diese Beweislage praktisch unmöglich ist zu erlangen. Und so, dass ich da was ändern muss, finde ich, spielt dann auch was mit dem Bewusstsein von den Leuten. So, wenn man irgendwie sagen würde, guck mal, so vor Gericht funktioniert das auch nicht immer, dass man irgendwie Zahlen und Fakten mitbringt, sondern manchmal müssen einfach so Zeugenaussagen zum Beispiel reichen können oder, keine Ahnung, Bro, so, ich habe 2 Jahre Jura studiert, das ist alles weg, keine Ahnung. Genau, so das eine ist natürlich, finde ich auch, was du gerade gesagt hast, dass die Leute nicht immer alles wissen und dann, finde ich, so sich hinzusetzen und ruhig mit denen zu reden und irgendwas zu erklären, voll wichtig. Und das gehört, finde ich, für mich auch dazu, in diesen Dialog zu gehen. Ich catch mich manchmal so ein bisschen selber, dass wenn ich so merke, dass die Leute so eine Sache sagen, die ich uncool finde, dass ich immer erst so bin, boah, nee, mit dir rede ich irgendwie nicht. Und da arbeite ich jetzt so gerade voll aktiv dran, dass ich so bin, so okay, so lass mal erstmal zuhören, was kommt dann noch? Eigentlich kenne ich die Person oder so, die wirkt jetzt eigentlich erstmal voll korrekt auf mich, lass mal aufschlüsseln, so.
Ja.
Ich denke auch ganz oft, dass Diskurs führen heißt, dass man halt wirklich sich hinsetzen muss und so hitzige Debatten führen muss, so, aber ey, die bringen eigentlich nicht, let's be honest.
Also solche, so wirklich so, wenn man so auf den Tisch schaut und aufsteht im Streit und so eine Debatten führe ich eigentlich immer nur mit Leuten, mit denen ich schon wirklich cool bin. Und
dann Omi. Auch,
nee, so mit so Freundinnen, also da hat man ja auch Meinungsverschiedenheiten. Und dann macht es sogar, also mir macht es ein bisschen Spaß dann auch, mit Fremden oder entfernten Bekannten, die ich wirklich von etwas wichtigen, grundlegenden überzeugen will, da mache ich das nicht, weil das einfach wirklich nichts bringt.
Absolut. Aber genau, wie man aktiv vorgehen kann gegen zum Beispiel Faschismus oder autoritäre Strukturen an der Uni oder zum Beispiel im Theater spezifisch, darüber haben wir am Freitag gequatscht. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal angeteasert. Aber es kommt jetzt.
Jetzt sofort.
Viel Spaß mit dem Interview.
3, 2, 1. Noch einmal ganz kurz von mir, Maja, hier aus dem Schnitt der Hinweis, weil wir es nicht deutlich genug gesagt haben. Das sind jetzt Zusammenschnitte, die kommen und nicht die beiden kompletten Interviews. Aber sonst viel Spaß.
You are part of a group of various Jewish students and staff members from different departments of the University of Arts Berlin, UdK, who have recently gotten together to find their shared voice. Your collective is called the Jewish Solidarity Collective, and you have recently shared in an open letter that came as a response to the resolution by the Bundestag protecting Jewish life, which was also published in Taz. My question to you, first of all, how did this collective come to be, and what is its purpose?
So the Jewish Solidarity Collective came together, and we kind of found each other after the UdK released this, the UdK institution released this letter called Against Anti-Semitism. And we found each other through this letter because we felt very as Jewish staff and students, our views were not represented or really were very misunderstood. This letter was very misunderstood. And then since this letter, we formulated a response to this letter as a group, as a collective of anti-Zionist Jewish staff and students. And then after this letter, we began to reach out and find also other like-minded Jewish staff and students across Germany, Berlin mainly, but yeah.
Yeah, first of all, hi, hello. I'm H.P. Loveshaft. Thank you so much for having us. Thank you so much for all of you for coming. It's so good to see a room full of intelligent, curious people. It's very exciting. I just wanted to correct you really quickly. So the Jewish Solidarity Network or Collective or whatever the heck we're calling ourselves these days is maybe started out of UdK, but actually the entire point is that we were feeling very isolated within the student body, and there was activism in solidarity with Palestine happening across campuses, but also still as Jewish people we wanted to find each other from the different campuses. So I'm not from UdK, and the whole point is the same way that the Berlin Student Collective is bringing together all of the Palestine solidarity groups in all of the universities. The Jewish Solidarity Collective is bringing together all of the Jewish students in all of the universities so we can, support each other and, share knowledge and all of that.
Most of us were already organizing within Palestine solidarity movements, but we came together in order to give a critique of the way that institutions were presenting Jewish safeties, Jewish life within the institution, and presenting united kind of feeling.
Specifically as anti-Zionist Jews right now, a lot of us are very isolated from our families. A lot of the mainstream Jewish institutions are very Zionist. A lot of our families are Zionist. A lot of the synagogues are Zionist. So a lot of us are feeling very isolated from our own communities right now. And so it's, it's important to be in community always. And it's important to, work in solidarity and collaborate, together always. But for us right now, especially so, we find that need. And as for the point is a free Palestine, of course.
Yeah, thank you, Jewish Solidarity Collective.
Ich habe hier Falk Löcher und Sarah Waterfeld von Staub zu Glitzer. Bei Staub zu Glitzer möchtet ihr, dass Theater umgedacht wird von den Strukturen her. Und da frage ich mich erstmal, was ist denn gerade das Problem am Theater überhaupt?
Naja, generell das Problem am Theater ist, dass es wie viele andere Räume in unserer Gesellschaft einfach sehr autoritär, sehr hierarchisch strukturiert ist. Und auch nochmal hierarchischer oder autoritärer als viele andere Institutionen. Also um vielleicht einen kurzen Einblick in Theaterstrukturen zu geben. Es gibt eben, also ich spreche jetzt von Stadt- und Staatstheatern, das ist eben so die Hauptform von Theatern, wie wir sie aus Deutschland kennen. Also sowas wie in Berlin zum Beispiel das Gorki oder das Deutsche Theater, wenn wir jetzt so eine übliche deutsche mittelgroße oder Kleinstadt nehmen, zum Beispiel Hannover, dann gibt es da eben so ein Staatstheater Hannover und das ist eben so das Haupttheater in der Stadt. Und diese Theaterinstitutionen sind eben in der Regel so aufgebaut, dass es einen Intendant gibt. Ich genere das jetzt mal nicht, weil ich glaube, 70% der Intendanten sind Männer. Es gibt auch so ein paar Kollektive und so ein paar vereinzelte Frauen. Aber in der Regel gibt es quasi so einen Mann, der so in dem Haus das Sagen hat und das dann auch irgendwie relativ autoritär durchsetzt. Also er kann eben über künstlerische Entscheidungen bestimmen, über Personalentscheidungen bestimmen und genau, eben auch zum Beispiel aus künstlerischen Gründen eben Menschen entlassen, weil eben Personalentscheidungen in dem Fall auch künstlerische Entscheidungen sind. Also sehr viel auch wirklich arbeitnehmerinnenunfreundliche Regulierungen werden eben mit sogenannter Kunstfreiheit begründet. Und zum Zweiten, also das ist quasi einmal so die interne Perspektive, was wir da eben für ein Problem haben. Und das Zweite natürlich aus unserer Sicht noch viel größere Problem ist eben die fehlende Anbindung von Theaterinstitutionen an Gesellschaft und eben an Stadtgesellschaft. Stadt- und Staatstheater sind eben, wie das man dem Namen schon so ein bisschen entnehmen kann, öffentlich finanzierte Häuser. Und die sollten somit auch allen offen stehen. Das tun sie aber nicht. Diese Nichterreichbarkeit der Menschen ist eben sicherlich auch zurückzuführen auf eben die strukturellen Defizite.
Auf eurer Webseite öfter von einem kommunisierten Theater gesprochen. Was meint ihr damit?
Also wir sprechen davon, Intendanzen überwinden zu wollen, erstmal ganz grundsätzlich. Und sprechen davon, radikal demokratische Strukturen durchzusetzen. Also wir haben uns ja 2017 gegründet, um die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz zu besetzen. Wir haben das dann damals mit einer transmedialen Inszenierung gestartet und diese Inszenierung ist auch noch nicht vorbei, sondern die läuft jetzt quasi seit 7 Jahren. Es war nicht so geplant. Wir dachten eigentlich, das wäre eine kürzere Kiste. Natürlich hat sich das verändert. Also damals dachten wir, das wäre so ein kurzer symbolpolitischer Akt und wir wehren uns gegen diesen Intendantinnenwechsel und schlagen gleichzeitig eine neue Form der Struktur vor und hatten vorgesehen, dass wir erstmal eine Parallelstruktur aufbauen in den Salons und in den Foyers, wo quasi eine radikaldemokratische Struktur sich etabliert, die nach einem gewissen Zeitraum dann auf das gesamte Haus übertragen werden könnte. Und haben überlegt, dass das nicht einfach nur so eine aktivistische Intervention sein soll, sondern dass wir das als Kunst begreifen, was wir da machen. So, im Laufe der Jahre haben wir uns mit Commons oder mit dem Begriff des Commonings beschäftigt und mittlerweile sprechen wir auch nicht nur über die Volksbühne, sondern tingeln irgendwie international, was weiß ich, durch Theaterfestivals oder sitzen auf Panels und sprechen davon, Kulturinstitutionen als radikal offene Orte zu denken.
Wie läuft es da so seit der Besetzung? Hat sich da was verändert?
Also seitdem hat sich viel verändert. Chris Derkon wurde gegangen im April, dann 2018. Dann kam ein Interimsintendant und der aufgrund eines MeToo-Skandals das Haus verlassen musste. Die Taz war so freundlich. Wir hatten damals, unser Kollektiv hatte auch Kontakt zur Taz, weil wir einige der Betroffenen begleitet haben über viele Monate. Also es gab verschiedenste Intendantenwechsel und im Februar ist der letzte Intendant René Polisch plötzlich verstorben, was auf jeden Fall ein großer Schock war für alle, auch für uns ganz persönlich, weil wir lange sehr enge Beziehungen hatten zu ihm. Das heißt, es steht jetzt wieder, es wurde jetzt seit neuestem, die Intendanz wurde ausgeschrieben öffentlich.
Ja, vielleicht erstmal ganz allgemein. Also wir haben es gerade so ein bisschen mit der Situation zu tun, dass eben, wir haben einen CDU-Kultursenator in Berlin, George Jalo, vielleicht haben manche den Namen schon mal gehört. Und dieser CDU-konservative Kultursenator wird eben über die Zukunft dieses Hauses entscheiden. Und um das vielleicht nochmal einzuordnen, die Volksbühne ist schon immer eigentlich ein linkes, linksradikales Haus. Sie wurde eben initiiert, gegründet von eben marxistisch und anarchistisch organisierten ArbeiterInnen, die sich in Organisationen zusammengeschlossen haben, organisiert haben, Geld gesammelt haben, um eben der Arbeiterklasse Zugang zu Kulturinstitutionen zu ermöglichen einerseits und andererseits aber eben auch, um diese Bühne zu bauen und eben das auch klar als ein Mittel des politischen Kampfes, der Propaganda für Arbeitskampf, teilweise für die KPD, für den Sozialismus. Und in dieser Tradition stehen wir natürlich auch oder sehen uns natürlich auch als linkes Kollektiv. Und dieses Haus steht aber eben vor allem in dieser linken Tradition. So, deshalb ist es schon mal allein ein Skandal, dass jetzt eben dieser CDU-Kultursenator entscheidet. Und dazu kommt, dass diese Leitungsentscheidungen eigentlich in der Regel sehr intransparent ablaufen. Also die zeichnen sich wirklich aus durch eben eine krasse Hinterzimmerpolitik. Oft wird das eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht. Und hier ist es jetzt auch nicht groß anders. Also George Jalo hat sich nach dem Tod des bisherigen Intendanten René Polisch sehr lange überhaupt nicht zur Volksbühne oder zur Zukunft geäußert. eben mit Verweis auf ja, eine Phase der Trauer, was natürlich auch soweit nachvollziehbar war. Aber inzwischen ist es so, dass wir immer noch nicht wissen, wer dieses Haus überhaupt leitet, auch nur interimsmäßig. Also dazu in der Presse keine Neuigkeiten. Und in den letzten Wochen, Monaten wurde dann doch einiges bekannt, wie jetzt eben dieser zukünftige Prozess aussehen wird. Es wird eine sogenannte Findungskommission eingesetzt. Also Giorgiardo lässt sich von einem sogenannten ExpertInnen-Gremium beraten. Es wurde eine Ausschreibung veröffentlicht. So, und wir fragen uns natürlich, wer diese ExpertInnen sein sollen, wer die sind, was so deren Standpunkt ist. Es gibt wilde Spekulationen in der Presse, wie immer bei sowas, und wir bleiben natürlich dran.
Danke an Falk Lörcher und Sarah Waterfeld von Stopp zu Glitzer.
Danke. Danke. Wir fanden es richtig cool. Ich hoffe, ihr fandet es auch cool. Ihr, die da wart, ihr, die jetzt zugehört habt.
Ihr, die mit uns auf der Bühne waren.
Die nach uns auf der Bühne waren. Ja, unsere GästInnen, Stab zu Glitzer, Jewish Solidarity Collective, Automatisch, Agatha is Dead.
Hört euch mal ihre Musik an.
Honestly, es ballert.
Ja.
Ja, und natürlich auch danke, Maja, dass du das mit durchgestanden hast. Und obviously danke an die Taz Panther Stiftung, und die das alles nicht möglich wäre. Denn dieser Podcast
ist ein Podcast der Taz Panther Stiftung.
Ciao.
Tschüss.